Die Märchen der Brüder Grimm oder die von Andersen werden wahrscheinlich niemals in Vergessenheit geraten. Sie sind so populär, dass sie auch immer wieder gewünscht werden. Auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viele Märchenverfasser oder Märchenautoren, deren Geschichten leider nicht ganz so bekannt geworden sind. Damit auch diese nicht vergessen werden, gibt es bei Liliest Vor jetzt ein- oder zweimal pro Woche eine Sammlung mit genau diesen Geschichten. Falls es irgendein Märchen gibt, bei dem du sagst, das habe ich auf Liliest Vor noch nicht gefunden, das würde ich aber wahnsinnig gerne einmal hören, und falls es eine Geschichte ist von einem Autor, der bereits seit mehr als 70 Jahren verstorben ist, dann lass es mich gerne wissen. Wenn ich es finde, dann lese ich es nämlich wahnsinnig gerne vor. Und dann würde ich sagen, lehn dich zurück, viel Spaß mit unseren heutigen drei vergessenen Märchen und wir hören uns hoffentlich bald. Der Wassermann. In Norddeutschland gibt es große, buchtenreiche Seen, die sich zwischen bewaldeten Hügeln weithin erstrecken und mit grünen Inseln anmutig geziert sind. An einem solchen See, gerade an der Stelle, wo ein Bach einmündete, nachdem er weite, grüne Wiesentäler und rauschende Buchenwälder durchströmt hatte, lag in der Talsenkung ein Dorf mit seinen Feldern und Wiesen recht wie eine Insel in den Wald eingesprengt. In diesem Dorfe wohnten nahe am Wasser ein Fischer und seine Frau mit einem kleinen Sohne, der Konrad hieß. Dessen liebste Spielgefährtin war Gertrud, die kleine Tochter des benachbarten Bauern. Da die Gärten der Eltern aneinander grenzten, so schlüpften die Kinder alle Tage durch eine Heckenlücke hinüber und herüber, und jedes war in den Räumen des Nachbars ebenso zu Hause wie in den eigenen. Sie streiften auch gemeinsam an den Ufern des Sees umher, der stille, flache Buchten hatte, bedeckt mit weißen Wasserrosen oder von Rohrwäldern umsäumt war, in denen das schwarze Wasserhuhn und der Kragentaucher nisteten und die kleinen Rohrsänger unablässig ihren schwatzenden Gesang erhoben. An manchen Stellen war das Ufer sandig und frei und dem Schlage der Wellen ausgesetzt. Dort suchten sie Muscheln und Steine. Und diese Schätze sammelten sie alle an einem verborgenen Ort zwischen den dichten Dornbüschen, wo in dem lehmigen Abhang eine kleine Höhlung war. Sie hatten dort große Muscheln wie längliche Schalen, die inwendig wie Perlmutter glänzten, und Steine klar wie Glas oder weiß wie Milch. Manche waren von buntem Geäder anmutig durchzogen, und einer, den sie besonders wert hielten, war durchscheinend und glänzend, wenn man ihn gegen das Licht hielt, wie das Morgenrot. Auch bernsteingelbe Donnerkeile bewahrten sie dort, von denen die Großmutter erzählt hatte, die seien mit dem Blitz vom Himmel gekommen. Doch der größte Schatz war ein glattpoliertes Steinbeil, wie es unsere heidnischen Vorfahren, die noch kein Eisen kannten, zu benutzen pflegten. Die Kinder hatten es auf der benachbarten Insel gefunden, zu der Konrads Vater, wenn er zum Fischen ausfuhr, sie manchmal überzusetzen pflegte. Auf dieser Insel, die dicht mit großen Bäumen und niederem Buschwerk und Gestrüpp überwachsen war, sollte zur heidnischen Zeit ein Heiligtum gewesen sein. Und wirklich, befand sich auch noch auf ihrem höchsten Punkt unter düsteren, uralten Eichen eine Anzahl mächtiger, mit Moos überwachsener Felsblöcke, die zu einem Kreise angeordnet waren. Einmal waren Konrad und Gertrud durch das Dickicht bis dahin vorgedrungen. Allein, es war dort so düster und einsam, und man hörte nichts als das Sausen des Windes in den Zweigen und den rauen, dumpfen Ruf eines Raben, der in den Eichen sein Nest hatte, so dass die Kinder ein Schauer anwandelte und sie eilig wieder an das Seeufer zurückkehrten, wo die freundliche Sonne schien und ihnen die glänzenden Wellen vertraut entgegenrauschten. Wenn der Winter herankam, so bot sich mannigfache andere Unterhaltung dar. Zuweilen trat auf lange Zeit strenge Kälte ein, ohne dass Schnee dazu fiel, und dann geschah es, dass sich der ganze See mit einer spiegelblanken, sicheren Eisfläche bedeckte. Dann holte Konrad seine Schlittschuhe hervor und fuhr Gertrud in ihrem Schlitten weit hinaus, bis an die Insel und darüber hinweg. Am Abend saßen sie dann im Fischerhause in der Küche am warmen Herdfeuer, und während draußen auf dem See von der strengen Kälte mit mächtig hallendem Donner von Ufer zu Ufer riesenlange Spalten in das Eis sprangen, erzählte die Großmutter die schönsten Geschichten. Die Großmutter hatte ein Gesicht aus lauter kleinen Falten und Fältchen zusammengesetzt, aber ihre Augen waren noch hell und klar. Und wenn sie erzählte, da blickte sie unverwandt vor sich hin in die Dunkelheit, als sähe sie dort alles leibhaftig vor sich. Sie wusste alle Sagen aus der ganzen Umgegend und so viele Märchen, dass sie, wenn sie wollte, an jedem Winterabend ein neues erzählen konnte. Eines Abends, als wieder einmal der zugefrorene See heftig rumorte und das hallende Rollen und Donnern gar nicht aufhörte, sagte sie, »Unten auf dem Grunde, wo der See am tiefsten ist, hat der Wassermann sein Schloss aus Korallen, Muscheln und Bernstein. So herrlich, dass es gar nicht zu beschreiben ist. Ringsum liegt sein Garten. In dem sind die Steige mit Perlen bestreut, die Beete mit Perlmuttermuscheln eingefasst und die herrlichsten Blumen mit goldenen und silbernen Blättern und leuchtend wie Edelsteine wachsen darin. Dein Vater, Konrad, hat einmal in einer Vollmondnacht auf dem Grunde die ganze Herrlichkeit schimmern und glänzen sehen. Allein hat er nachher die Stelle niemals wiederfinden können. In dem Schlosse des Wassermannes sind viele herrliche Zimmer, doch eines davon enthält weiter nichts als an den Wänden viele Borte, an denen eine Menge von verschlossenen, bauchigen Glasflaschen stehen. Sie sind mit Wasser gefüllt, und zuweilen plätschert es darin, als sei ein Fisch mit eingeschlossen. Allein man sieht nichts darin. Diese Flaschen enthalten die Seelen der im See ertrunkenen Menschen. Er selbst hat keine Seele, aber die Seelen anderer zu besitzen und festzuhalten, gefällt ihm. Hört ihr, wie das Eis draußen donnert und heilt, wenn die Spalten hineinspringen? Das tut der Wassermann. Es behagt ihm nicht, dort unten im See wie in einem gläsernen Gefängnis zu sitzen, und da stemmt er sich mit mächtiger Kraft unter die Eisdecke, dass sie krachend zerspringt. Aber fortbringen kann er sie doch nicht, da muss er auch warten, bis vom Süden der Tauwind kommt. Wenn ihr einmal an einer verborgenen Stelle ein kreisrundes Loch im Eise findet, so groß wie ein Wagenrad, da verhütet euch, das ist des Wassermanns Ausguck. Die Ränder des Eises sind dort rund, wie abgeschliffen, und das Wasser gefriert auch bei der strengsten Kälte nicht. Dort taucht er zuweilen auf und schaut nach dem Wetter, ob nicht bald der Südwind kommt. Auch lauert er gern unter dem Eise und zieht die herab, die dem Loch zu nahe kommen. Darum hütet euch davor.
»Kann man die armen Seelen gar nicht retten?« fragte Gertrud plötzlich.
»Wer die Blume des Lebens findet und sie auf dem Herzen trägt, dem kann, solange ihr Duft andauert, das Wasser und der Wassermann nichts anhaben, sofern er der Verlockung widersteht, von dessen Speisen und Getränken zu genießen. Er darf ruhig ins Wasser springen und kann dort wie auf dem Lande leben und sich bewegen. Aber die Blume des Lebens ist sehr schwer zu finden. Sie blüht mitten im Winter an einsamen Orten aus dem Schnee hervor, und wird sie nicht gepflückt, so vergeht sie wieder eine Stunde nach dem Aufblühen und löst sich in eitel Duft auf. Auf der Insel, wo das Heidenmahl ist, soll sie einmal vor vielen Jahren einer hier aus dem Dorfe gesehen haben, wie sie mitten in dem großen Steinring aus dem Schnee gewachsen war. Allein
Er hat sich gefürchtet und ist davongelaufen.« Also erzählte die Großmutter. Am anderen Tage hatte die strenge Kälte nachgelassen und es war ein schöner, sonniger Wintertag. Nach dem Mittagessen setzte sich Gertrud in ihren Schlitten und Konrad fuhr sie auf den See hinaus. Sie hatten sich heute eine größere Reise vorgenommen und wollten ganz um die Insel herumfahren. So weit waren sie in früheren Jahren noch nie gekommen. Nach einer Viertelstunde unablässiger Fahrt waren sie in die Nähe der Insel gekommen, und Konrad hielt an, um ein wenig zu verschnaufen. Dann wandte er sich seitlich, um das Eiland im großen Bogen zu umfahren. Das Eis war hier noch glatt und unberührt und sah schwarz und glänzend aus. Wenn Konrad jetzt den Schlitten anhielt, so hörte man nichts als das Flüstern des Windes in dem trockenen Schilfrohr am Ufersaum der Insel und ein Hallen und Tönen in der Eisfläche, das sich von entfernten Orten her fortpflanzte. Vom Dorf sahen sie nichts mehr, weil sich die Insel davor geschoben hatte. Es war ganz einsam auf der sonnenbeglänzten Eisfläche. »Ich fürchte mich«, sagte Gertrud.
»Das Eis ist sicher«, antwortete Konrad. »Der Vater hat's gesagt.«
»Ich fürchte mich vor dem Wassermann«, sagte Gertrud und schauderte zusammen.
»Es gibt gar keinen Wassermann«, rief Konrad. »Das ist ja nur ein Märchen.«
Mit einem Male schraken die beiden Kinder zusammen, denn mit lautem Krachen sprang vor ihnen eine Spalte in das Eis und pflanzte sich mit laut nachhallendem Donner über den See hin fort.
»Das war er, das war er«, flüsterte Gertrud, »lass uns umkehren.«
Aber Konrad beschwichtigte und tröstete sie und erklärte ihr, dass sie sich gerade auf der Mitte des Weges befinden und, wenn sie ihren Weg fortsetzten, ebenso rasch nach Hause kämen. Und so fuhren sie weiter. Sie kamen bald an einen Ort, wo sich eine rings von Rohr besäumte kleine Bucht in die Insel hineinzog und einen abgeschlossenen, einsamen Winkel bildete. Als Gertrud dort hineinblickte, rief sie in plötzlichem Schrecken,
»Siehst du dort? Der Ausguck des Wassermannes war schnell vorüber.«
Aber Konrad, von Neugier erfüllt, hielt den Schlitten an und sagte,
»Wenn man nur nicht herangeht, ist es nicht gefährlich. Sieh mal, es ist ganz so, wie es die Großmutter beschrieben hat.«
In einiger Entfernung war ein kreisrundes Loch im Eise mit glatten Rändern und das Wasser darin war von dem leichten Luftzuge, der ringsum das welke Schilf flüstern machte, leicht gekräuselt. Als die Kinder nun unverwandt mit jener Bangigkeit, die das Unheimliche einflößt, darauf hinstarrten, blitzte es in dem Wasser plötzlich auf. Der goldene Rücken eines großen Fisches hob sich hervor und bewegte sich unruhig hin und her. Plötzlich fing das Tier an, mit dem Schwanze zu schlagen und sich emporzuschnellen, und ehe es man sich versah, lag der armlange Fisch zappelnd auf dem Eise und strebte vergeblich wieder ins Wasser zurück. Solches Meerwunder hatten die Kinder noch niemals gesehen. Das Tier war lasurblau und golden gestreift und warf förmlich Funken in der Sonne. Konrad konnte seinen Jagdeifer nicht zähmen. Er rief,
»Den muss ich haben!«
Und obgleich Gertrud bat und weinte, lief er auf den zappelnden Fisch zu und packte ihn mit beiden Händen um den glatten Leib. Aber kaum war dies geschehen, da glitt das Tier mit unwiderstehlicher Gewalt, den Knaben mit sich reißend, in das Loch zurück, und in einem Augenblick waren beide verschwunden. Gertrud schrie und weinte, allein es blieb ihr nichts weiter übrig, als den Schlitten im Stich zu lassen und eilig nach Hause zu laufen, um unter fortwährenden Tränen das schreckliche Ereignis zu verkünden.
Einige mutige Männer zogen mit dem Vater des Knaben mit Stangen hinaus und suchten den ganzen Grund in der Umgebung des Loches ab. Allein, sie fanden nicht das Geringste.
Trauer und Schrecken verbreitete sich in dem Dorfe über das unglückliche Ende des kleinen Konrad, aber am traurigsten war doch Gertrud. Sie weinte Tag und Nacht, so lange, bis sie keine Tränen mehr hatte. Dann kam eine Ruhe über sie, und der Entschluss stand plötzlich fest, dass sie ihr Leben daran setzen wollte, den kleinen Konrad aus seiner Gefangenschaft zu retten. Sie nahm eine goldene Kapsel, die ein Andenken an ihre Mutter war, und hing sie so um den Hals, dass sie unter dem Kleide auf dem Herzen ruhte. Dann steckte sie ihre Taschen voll Brot, und an einem Sonntag in der Morgendämmerung machte sie sich auf, die Blume des Lebens zu suchen. Sie dachte, auf der Insel würde und müsste sie zu finden sein. In der Nacht war Schnee gefallen, und der See lag als eine weiße, unberührte Fläche vor ihr, und wie ein grauer Nebelhügel hob sich in der Dämmerung die Insel hervor. Sie befahl ihre Seele Gott und schritt durch den weichen Schnee darauf hin. Als sie dort anlangte, war die Sonne aufgegangen, und Gertrud wandte sich noch einmal, um auf das Dorf zurückzublicken. Es lag mit seinen weißen Dächern im blauen Winterdunst, und aus den Schornsteinen stieg der helle Rauch kerzengerade in die Luft, sich deutlich abhebend gegen den Wald, der wie eine dunkle Mauer in großem Bogen die Feldmark umgab. Dann kamen vom Kirchturm her die Klänge des Morgengeläutes und schlangen sich wie mit weichen Fäden um ihr Herz, um sie zurückzuziehen, aber sie wendete sich und drang mutig in das schneebedeckte Dickicht ein. Sie hielt immer die Augen auf den Boden gerichtet und achtete es nicht, wenn die Zweige, die sie streifte, ihr den Schnee in Gesicht und Nacken schütteten. Sie zwängte sich durch das Gestrüpp und kroch durch die Lücken, aber immer war es vergeblich. Schon läutete es im Dorfe zum letzten Mal zur Kirche. Schon hatte sie fast die ganze Insel durchsucht, aber immer noch nichts gefunden. Sie stieg den Hügel empor, wo die mächtigen Eichen ihre knorrigen Äste in die Luft streckten. Dort hatte die Blume schon einmal geblüht, es konnte ja wieder sein. Hier sah sie im Schnee, der sonst überall ganz unberührt und frisch war, plötzlich eine Menge von kleinen, feinen Fußspuren, die alle auf den großen Steinring zuliefen. Sie folgte ihnen voll Verwunderung und fand, dass sie alle durch eine der Lücken in den Ring hineinführten und auf zwei der mächtigen Steinblöcke zugingen, die, mit den Häuptern gegeneinander geneigt, eine dunkle Höhlung bildeten. Als sie davor stand, sah sie, dass diese Öffnung wirklich der Eingang zu einer Höhle war. Eine warme Frühlingsluft und ein Duft nach grünen Waldkräutern und Veilchen wehte daraus hervor, so dass der Schnee am Rande der beiden Felsblöcke zerschmolz und in glänzenden Tropfen zu Boden fiel. Gertrud ging mutig hinein und schritt einen schmalen, finsteren Gang hinab, der gerade so hoch war, dass sie, ohne sich zu bücken, darin gehen konnte. Allmählich ward es heller und der Blumenduft stärker, und endlich trat sie in einen hohlen Raum, der ganz von sanftem Licht erhellt war. Dieser helle Schein ging aber von einem wunderschönen, nackten Kinde aus, mit schimmernd weißen Gliedern, das inmitten der Höhle auf einem Bette von blühenden Veilchen lag und schlief. Aus den Wänden und aus der Decke dieses Raumes waren überall in dichter Fülle die mannigfachsten Frühlingsblumen hervorgewachsen, als seine duftende Bekleidung. Und alle die tausend dicht gedrängten Blumensterne waren wie ebenso viele Augen auf das schöne schlafende Kind gerichtet. Gertrud war bei diesem wunderbaren Anblick wie in Andacht versunken. Sie faltete die Hände und konnte kein Auge davon abwenden, als plötzlich eine feine Stimme fragte,
»Wer bist du, die hier eintritt zur guten Stunde?«
Gertrud sah ein kleines, grün gekleidetes Männchen mit eisgrauem Bart und einer roten Kappe vor sich stehen, das sie mit gutmütigen Augen anblickte. Sie sprach,
»Ich suche die Blume des Lebens.«
Das Männchen erwiderte,
»Nur ein unschuldiges Herz und ein reiner Wille findet den Weg hier herein. Dein Begehren soll erfüllt werden.«
Unterdessen waren noch mehr ebenso gekleidete Männchen aus dem Hintergrunde der Höhle gekommen und blickten Gertrud neugierig an. Diese aber vermochte noch immer nicht, die Augen von dem schlafenden Kinde abzuwenden, und als der Alte das bemerkte, sprach er,
»Du möchtest wissen, wer dieses schlafende Kind ist? Es ist das Jahrkind, gutes Mädchen, und wir haben es in sicherer Hut, bis seine Zeit da ist. Die letzte Rose des Sommers trägt ungleich anderen Rosen ein Samenkorn wie eine Walnuss groß, das wir in unsere Pflege nehmen und sorglich behüten. Um die Zeit der Sonnenwende springt seine Schale und ein winziges Kindlein liegt darin. Das nähren und säugen wir mit Blumenhonig und Morgentau, bis dass es, immer schlafend, ein großer, starker Knabe geworden ist und erwachsen hinaustritt in die winterliche Welt. Aus seinen Spuren wachsen Blumen und Gräser, und unter seinen sonnigen Blicken ergrünen die Bäume, und eine Wolke von singenden Lärchen schwirrt über seinem Haupte. Es ist der künftige Frühling, der hier schläft. Nun erzähle uns auch deine Geschichte.«
Gertrud tat dies, und die kleinen Männchen hörten voll Rührung zu. Dann sprach der Alte wieder,
»Du bist der Blume des Lebens wert, mutiges Mädchen«,
zog eine silberne Schere aus dem Gürtel und schnitt von den Haaren des Jahrkindes, die so fein und golden wie Sonnenstrahlen waren, eines ab und reichte es Gertrud hin.
»Nimm dieses Haar«, sagte er, »und lege es draußen auf den Schnee. Dann wird die Blume des Lebens hervorblühen.«
Dann reichten alle kleinen Männchen Gertrud die Hände, und sie kehrten durch den engen Gang wieder zurück. Aber er war jetzt nicht mehr dunkel, denn das Haar in ihrer Hand leuchtete ihr in mildem Lichte voran. Als sie draußen angelangt war, kniete sie nieder und legte das Haar auf den Boden. Als sei es glühend, versank es sofort in dem aufzischenden Schnee, der alsbald in weitem Umkreis hinwegschmolz, dass der schwarze Boden frei ward. An der Stelle, wo das Haar versunken war, kam sogleich ein Keim aus der Erde und faltete sich zu einem Blätterstern aus leuchtendem Blaugrün auseinander, aus dessen Herzen ein Blütenschaft emporwuchs, der sich an seinem Ende zu einer Knospe verdickte. Diese schwoll an und deutete sich. Es ward ein Kling in der Luft wie ferner Lerchengesang, und plötzlich öffnete sich ein roter, strahlender Blütenstern, auf dessen Grunde leuchtende Fäden standen, fein und golden wie Sonnenstrahlen. Zugleich verbreitete sich ringsum ein Duft, der so stark und herrlich war, dass Gertrud fast davon betäubt ward. Aber sie verlor nicht ihre Zeit. Mit bebenden Fingern und voller stummer Andacht brach sie die Blume und verbarg sie in der goldenen Kapsel an ihrem Herzen. Dann ging sie eilfertig den Berg hinab zu der kleinen Bucht, wo sie bald das runde Wasserloch, dunkel abgezeichnet in der weißen Schneeflur, erblickte. Sie ging darauf zu, sprach ein kurzes Gebet, und die Hand aufs Herz gedrückt, wo ihr kostbarer Schatz ruhte, sprang sie mutig in die Tiefe. Das Wasser spritzte hoch auf und schlug über ihr zusammen. Eine Weile wogte und wallte es noch, bis es bald wieder glatt und blank dalag, als sei nichts geschehen. Ringsum war alles still und einsam, Nur ein kleiner Zaunkönig saß in dem Wipfel einer Eiche im Sonnenschein und sang ein kleines, fröhliches Lied, trotz Schnee und Eis und Winterkälte. Als Gertrud auf dem Grunde des Sees anlangte, empfand sie kaum, dass sie sich im Wasser bewegte. Nur fühlte sie, dass ein Element sie umschloss, schwerer und kühler als die Luft. Sie sah einen weißen, gewundenen Sandweg vor sich, der allmählich in die Tiefe führte, und sie schritt so schnell sie konnte auf ihm dahin. Zur Seite wuchsen auf dem Grunde gefiederte Wasserpflanzen, die ihre feinen Blätter leise bewegten, wenn ein Fisch vorüberschwamm. Sie sah dies alles erst, nachdem sich ihre Augen, die aus der blendenden Helle kamen, daran gewöhnt hatten, denn weil Schnee auf der Eisdecke lag, herrschte unten eine trübe Dämmerung. Zuweilen kam eine ganze Schar kleiner Fische angeschwommen und schoss schnell an ihr vorüber, oder sie warteten, bis Gertrud vorbei war und stierten indessen mit dummen Augen auf sie hin. Manchmal erschreckte sie ein riesiger Hecht, der raubgierig zwischen den Wasserpflanzen kauerte und sie tückisch anglotzte. Einmal kam auch ein ungeheurer Wels, um dessen breites Maul die schmalen Bartfäden spielten. Er schwamm eine Weile neben ihr her und schien sich gewaltig zu wundern. Dann blieb er träge zurück und legte sich auf den Grund. Mächtige Aale glitten wie Schlangen über den Weg und Krebse schnellten eilig zurück ins Kraut, wenn sie vorüberkamen. Endlich gelangte sie an einen Ort, der so aussah wie eine große grüne Wiese. Und hier erblickte sie eine Gestalt, die in einiger Entfernung stand und auf sie hinblickte. Ein freudiger Schreck durchrieselte sie beim Näherkommen, denn sie sah, dass es Konrad war. Er stand dort mit einer Gerte in der Hand und hütete eine große Herde von alten, bemoosten Karpfen, die so fett waren wie Schweine. Sie lief eilig auf ihn zu, ergriff seine Hand und rief, »Konrad, komm mit mir, ich will dich retten, ich habe die Blume des Lebens.« Der Knabe zog seine Hand aus der ihren, sah sie fremd an und sprach, »Deine Hand ist so warm, ich kenne dich nicht.« Da fiel es ihr erst auf, dass er sich anfühlte, kalt wie Eis. In seinen Augen war ein leerer Glanz, wenn er sie anblickte, und sie sah mit einem Mal, dass er keine Seele mehr hatte. Das Mädchen brach in Tränen aus und eine von ihnen fiel zufällig auf Konrads Hand. Da kam es plötzlich wie ein warmer Schein in seine Augen. Es war einen Augenblick, als ob er sie erkenne, allein sofort erlosch es wieder und er blickte so gleichgültig wie zuvor.
»Ich darf hier nicht fortgehen«, sagte er dann. »Ich muss die Karpfen hüten. Wenn ich nicht gut aufpasse, wird der Wassermann mich beißen. Er hat so spitze, grüne Zähne.«
Traurig schritt Gertrud weiter und gelangte bald an einen Ort, wo der Garten des Wassermanns seinen Anfang nahm. Die seltsamsten Pflanzen wuchsen um sie her mit feinem, goldenen und silbernem Blätterwerk, wie Fischschuppen anzuschauen. Andere trugen wieder große, blaue oder rote, durchscheinende Blätter und wogten und schlängelten sich, als seien sie lebendig. Dazwischen schwammen Fische von unerhört seltsamen Formen. Manche waren durchsichtig wie Glas und andere leuchteten in allen Farben wie Edelsteine. Dann dämmerte auch das Schloss des Wassermanns vor ihr auf, und als sie ans Tor kam, schossen plötzlich zwei riesengroße Hechte, die dort Wache hielten, auf sie zu und zeigten grimmig ihre spitzen Zähne. Aber plötzlich verspürten sie die Wirkung der Blume des Lebens, fuhren eilig wieder zurück und glotzten nun von ferne auf sie hin. Gertrud trat in das Schloss ein und gelangte in einen großen Muschelsaal, in dessen Fußboden allerlei Fische mit kostbaren Steinen künstlich ausgelegt waren. Da saß der Wassermann hinter einem Tisch mit köstlichen Gerichten, ganz allein, und aß und trank blutroten Wein dazu.
Er stierte mit tückischen Augen auf sie hin, fletschte seine grünen spitzen Zähne und schrie,
»Was willst du hier, Erdenwurm?«
»Du sollst mir Konrad wiedergeben«, sagte Gertrud unerschrocken. Der Wassermann lachte hässlich.
»Der muss die Karpfen hüten, den kann ich nicht missen«, sagte er. »Auch hat er eine so unschuldige kleine Seele, die mir wohl gefällt.« »Du hast ja die Blume des Lebens. Sieh zu, was du damit machen kannst.«
Dann lachte er wieder höhnisch. Jedoch bald verzerrte er sein Gesicht zu einem freundlichen Grinsen und sagte,
»Doch, du bist nun mein Gastkind. Komm her und iss.«
Damit schob er die schönsten Speisen zu ihr hin und füllte einen goldenen Becher mit Wein. Gertrud war hungrig, sie hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen und die Gerichte des Wassermannes dufteten sehr verführerisch. Allein sie hatte die Warnung der Großmutter nicht vergessen. Deshalb dankte sie, zog ein Stück Brot aus der Tasche und verzehrte es. Der Wassermann sah sie boshaft lauernd an.
»Der kleine Teufel ist gewitzigt«, murmelte er zwischen den Zähnen.
Dann dachte er weiter,
»ob er auch das Letzte weiß? Ich will das Mädchen hinhalten, bis nach 3 Tagen der Duft ihrer Blume erloschen ist. Dann soll es meine Karauschen auf die Weide treiben.«
Er stellte sich nun sehr freundlich und führte Gertrud überall umher, zeigte ihr alle seine Schätze und Kostbarkeiten, nur das Zimmer mit den Flaschen nicht. Auch konnte Gertrud, so viel sie auch spähte, keine Spur davon entdecken. So kam die Nacht heran, ohne dass sie Konrad wiedersah. Denn der arme kleine Karpfenhüter schlief bei seiner Herde. Am Morgen des nächsten Tages war der Wassermann fort, denn über Nacht war starkes Tauwetter mit Regen eingetreten, und er hatte sich in den Fluss begeben, da dort eine Überschwemmung bevorstand, woran er immer eine große Freude hatte. Den ganzen Tag suchte Gertrud nach dem verborgenen Zimmer, allein sie fand es nicht. Am Abend zog sie die goldene Kapsel mit der Blume hervor und fand, dass ihr Duft schon weit schwächer geworden war. Hätte sie gewusst, dass ihre Kraft mit Sonnenuntergang des nächsten Tages erloschen würde, da wäre ihre Angst groß gewesen. Am Morgen war sie wieder früh heraus und suchte. Alle Türen im Hause hatte sie wohl schon 10-mal geöffnet und alle Wände mit prüfenden Augen betrachtet, allein sie konnte nicht die geringste Spur des Geheimzimmers entdecken. Da, als sie gerade hinter einem Vorhang hervortreten wollte, sah sie plötzlich den Wassermann den Gang entlang huschen. Er trug eine Flasche in der Hand und sah sich vorsichtig um. Dann trat er an eine glatte Wand und drückte auf einen kleinen goldenen Fisch, der in dieser eingelassen war, worauf sich die Wand leise auftat. Der Wassermann ging hinein und kehrte nach einer kurzen Weile wieder ohne die Flasche zurück. Dann schritt er den Gang entlang und ging in den Muschelsaal. Gertrud blieb noch eine Weile mit pochendem Herzen hinter dem Vorhang. Dann schlich sie leise dem Wassermann nach und spähte durch eine Türspalte in den Saal. Dort sah sie, wie er einen mächtigen Becher Wein leerte, sich auf ein Polster legte und einschlief. Als ihr sein gewaltiges Schnarchen vernehmlich ward, ging sie eilig wieder zurück und drückte ebenfalls auf den goldenen Fisch. Die Wand tat sich auf, und Gertrud trat in ein kleines, dämmeriges Zimmer, dessen Fenster stark vergittert waren. Dort standen aber sehr viele Flaschen, und ihr sank mit einem Mal der Mut, denn wie sollte sie die, die Konrads Seele enthielt, herausfinden? Als sie ganz verzagt die Blicke über alle die Flaschen gleiten ließ, fiel ihr ein kleines Schränkchen ins Auge, das sie vorhin übersehen hatte. Es war aber verschlossen. Sie nahm die Kapsel mit der Blume des Lebens hervor und hielt sie ans Schlüsselloch. Da sprang die Tür auf und es zeigte sich, dass dieser Schrank nur eine einzige gefüllte und eine leere Flasche enthielt. Gertrud holte die erste hervor und als sie sie aufmerksam betrachtete, plätscherte es deutlich darin und es war ihr, als ob ihr Konrads blaue Augen aus der spiegelnden Fläche entgegenschauten. Sie steckte die Flasche zu sich und öffnete dann nach der Reihe alle anderen, die dort auch noch standen. Mit leisem, singendem Getönen wie Bienensummen zogen die befreiten Seelen davon. Dann eilte Gertrud schnell weiter, füllte ihre Taschen im Vorübergehen mit so viel Perlen und Edelgestein, als hineinging, und lief davon, um Konrad zu suchen. Aber sie konnte ihn nicht finden. Eine entsetzliche Angst überfiel sie, denn der Mittag war schon vorüber und noch immer war Konrad nicht zu sehen. Endlich traf sie auf seine Karpfenherde, und als sie ringsum alles absuchte, fand sie ihn, wie er in einer kleinen Bodensenkung lag und schlief. Sie teilte die Blume des Lebens, die nur noch sehr wenig Duft besaß, in zwei Teile und steckte den einen dem schlafenden Konrad in die Westentasche. Den anderen behielt sie. Dann öffnete sie vorsichtig dicht vor seinem Munde die mitgebrachte Flasche. Sein Gesicht rötete sich plötzlich, warmes Leben rieselte durch seine Glieder, er schlug verwundert die Augen auf und wusste nicht, wo er sich befand. Aber Gertrud ließ ihm keine Zeit, sich zu besinnen. Sie ergriff seine Hand und zog ihn mit sich fort. Sie fand den Weg wieder, der sie hergeführt hatte, und nach einer Weile standen sie unter dem Loche des Wassermannes, das sich in hellerem Schein gegen das Eis abzeichnete. Aber wie sollten sie da hinaufkommen, noch dazu mit der Last von Perlen und Edelgesteinen, die Gertrud zur Hälfte dem Knaben übergeben hatte? Schon wollte sie diese Schätze zurücklassen, und Konrad, der schwimmen konnte, wollte Gertrud mit emporheben, als sie plötzlich Schritte auf der Eisfläche vernahmen und sich dunkle Schatten dort bewegen sahen. Es war der Fischer und sein Nachbar, der Bauer, die noch einmal versuchen wollten, ob es ihnen nicht glücken würde, die Leichen ihrer versunkenen Kinder unter dem Eise aufzufinden. Plötzlich tauchte dann eine lange Stange mit einem Haken daran auf den Grund und war tastend umherbewegt. Sofort klammerten sich beide Kinder daran fest. Als man oben den Widerstand bemerkte, ward die Stange sofort emporgezogen, und wer beschreibt das Erstaunen und die Freude der beiden Väter, als ihre Kinder frisch und gesund aus der Flut hervortauchten? Kaum hatten sich alle eine Strecke von dem Loch entfernt, da entstand ein Brausen und Sausen unter der Eisdecke und plötzlich tauchte der Wassermann mit halbem Leibe hervor. Er schüttelte drohend seine haarigen Arme, fletschte die Zähne und heulte vor Wut. Allein, es half ihm nichts mehr. Die beiden Väter zogen mit ihren Kindern fröhlich nach Hause, und bald herrschte Jubel und Freude im ganzen Dorf über deren wunderbare Errettung. Mit den Reichtümern, die Gertrud dem Schatz des Wassermannes entnommen hatte, kauften die Väter große Güter in einer anderen Gegend, wo die Nachkommen von Konrad und Gertrud noch heute leben und gedeihen. Die eisernen Stiefel. Ein König hatte ein großes Schloss, darin wohnte er mit seiner Frau. Sie waren aber gar nicht glücklich darin, denn sie hatten wohl Reichtümer genug, Dienerschaft die Menge und große Ställe voll Pferde, aber das Beste und Schönste fehlte ihnen. Sie hatten keine Kinder. Das machte ihnen ihr Leben recht bitter und das Herz oft so schwer, dass sie weinen mussten. Aber es schien ihnen noch viel mehr Trübsal und Leid bestimmt, denn eines Tages brach ein großes Feuer aus, welches das ganze Schloss verzehrte. Der König und die Königin kamen zwar mit dem Leben davon, aber von all ihren Schätzen und all ihrer Habe retteten sie nur eine eiserne Kiste voll Gold. Damit bauten sie das schöne Schloss wieder auf, aber die Freude währte nicht lange. Ein zweiter Brand verschlang das neue Schloss, und es wurde nichts gerettet als die eiserne Kiste, die jetzt aber leer war. So war der König plötzlich so arm geworden wie der ärmste Mann in seinem Lande, und noch ärmer, denn ein armer Mann kann wenigstens arbeiten und sich sein Brot verdienen, aber das konnte der König nicht. Seine Diener und Hofherren waren im Nu wie fortgeblasen, denn ins Königshaus geht nicht viel Treue ein und aus, und ein König kann noch viel eher sagen als unser eins, der Freunde in der Not gehen 100 auf ein Lot. Da nahm er seine Frau an der Hand, und die beiden gingen tief betrübt in den Wald. Da stand ein verlassenes Hirtenhäuschen. Dies bezogen sie und wirtschafteten darin, genauso wie geringe Leute. Der König trug selbst sein Brennholz nach Hause, und die Königin machte selber Feuer an und kochte Suppe aus Kartoffeln. Das war sehr ungewohnte Arbeit für sie, darum wurde es ihnen anfangs recht sauer. Aber nach und nach ging's immer besser, und sie hatten sich mit jedem Tage lieber. Viel lieber als da, wo sie noch auf dem Throne saßen und alles vollauf hatten. Eines Tages, als der König im Walde Holze fällte, traf ein fremder, unbekannter Mann zu ihm, der frug ihn, wie es ihm ginge.
»Nicht allzu gut«,
sprach der König.
»Es will immer noch nicht so recht vorwärts mit der Arbeit«,
sprach der Fremde.
»Ihr habt nicht nötig zu arbeiten, ihr könnt es besser haben. Das liegt nur an euch.« »Wie meint ihr das?« »Wenn ihr mir schriftlich versprecht, was ihr nicht wisst, dann fülle ich euch eure eiserne Kiste mit Gold.«
Der König dachte,
»Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß«,
und gab dem Fremden das Versprechen auf ein Stück Papier. Der aber lachte boshaft und sprach,
»Dann lasset Beil und Holz nur hier liegen und geht nach Hause.«
Als der König nach Hause kam, sprang seine Frau ihm schon von Weitem entgegen und rief,
»Ein Glück kommt selten allein. Denke dir, die eiserne Kiste ist voll Gold, und was wir uns seit Jahren schon gewünscht haben, unser größtes Glück, das sollen wir auch bekommen.«
Wie war der König da so froh? Er ließ alsbald alle möglichen Handwerker kommen, Maurer und Zimmermann, Schlosser und Schreiner, und dadurch dauerte es nicht lange, da stand an der Stelle des Hüttchens das schönste Schloss von der Welt im Walde. Noch wohnte er keine 3 Wochen darin, da erfüllte sich auch das andere Glück. Denn die Königin genas eines schönen Söhnchens, so dass dem Könige nichts zu wünschen übrig blieb. Am folgenden Tage ließ sich ein fremder Mann bei dem König melden. Als derselbe hereintrat, begrüßte ihn der König mit viel Freude und wollte ihm von seinem Glück erzählen, aber der Fremde sprach,
»Ich weiß schon alles. Dein Sohn ist ja das, was du mir versprochen hast, ohne es zu wissen. Sobald er 15 Jahre alt ist, muss er in den Wald kommen, da, wo ich dich gefunden habe. Da will ich ihn holen und mit mir nehmen.«
Mit diesen Worten war der Fremde verschwunden. Der König stand aber da wie vom Donner gerührt. Da lagen nun all seine Hoffnungen, und viel lieber wäre er wieder im Waldhäuschen gewesen, als in seinem großen und prächtigen Schloss, denn um den Preis hatte er seinen Sohn verkauft. In der ersten Zeit sagte er der Königin nichts davon. Als sie es aber später erfuhr, da weinte sie Tag und Nacht und wollte sich nicht trösten lassen. Der König suchte sie zu beruhigen und sagte,
»Wer weiß, ob es nicht besser geht, als wir glauben. Es wird sich wohl ein Mittel finden, unser Kind zu retten. Warum sollen wir uns jetzt schon darüber quälen und uns alle Freude verbittern? Gott wird schon helfen, wenn wir das Unsrige tun.
Eine Zeit lang schlugen diese Reden wenig an. Später aber wurde die Königin immer ruhiger und endlich ganz heiter, denn sie hatte Gott alles anheimgestellt. Und als das Kind größer wurde, gaben es die Eltern einem frommen Priester zur Erziehung, dass er es in allem unterrichte, was ein Prinz wissen muss. Sie verschwiegen ihm zwar, was es mit dem Knaben für eine gefährliche Bewandtnis hatte, denn der König schämte sich zu sagen, dass er sich mit dem Teufel eingelassen habe und sich von ihm betrügen lassen, doch der Priester merkte es dem Kinde bald an, dass es dem Bösen verschrieben und verkauft war. Darum erzog er den Knaben vor allem in der Gottesfurcht, ließ es aber dabei an anderen Künsten und gelehrten Dingen nicht fehlen. Als der Knabe das 14. Jahr erreicht hatte, sprach er zu ihm: »Gehe zu deinen Eltern und frage sie, an welchem Tage du in dem Walde sein musst, da, wo dein Vater stand, als ihm der fremde Mann zuerst erschienen ist. Und bringe mir Antwort um jeden Preis.« Der Knabe ging in das Schloss und frug zuerst seine Mutter, dann seinen Vater, doch beide wollten es ihm nicht sagen, bis er sie bedrohte. Da gestand der König alles, wie es war, und dass er an seinem 15. Geburtstage auf der Waldwiese sein müsse. Getrost kehrte der Prinz zurück, denn er fürchtete sich vor nichts. Er blieb nun bei seinem Lehrer, dem er alles wieder erzählte, und während des ganzen Jahres war nicht einmal die Rede von dem Abenteuer, welches ihm bevorstand. Am Morgen seines 15. Geburtstages trat der Prinz zu dem Priester und sprach: »Ich komme, um Abschied von euch zu nehmen und euch für alles zu danken, was ich hier gelernt habe. Mit Gottes Hilfe werde ich wohl des Teufels Meister werden.« »Das geht nicht so leicht«, sagte der Priester, »wenn du mir aber folgen willst, kann es dir nicht fehlen.« Er gab ihm einen Stab und unterrichtete ihn in allem, was er zu tun hatte, begleitete ihn noch bis zum Rande des Waldes und schied von ihm mit seinem Segen und vielen guten Wünschen. Der Prinz schritt wacker zu und kam bald an den Platz, wo er des Bösen warten sollte. Er schaute sich nach allen Seiten um, aber da war nichts zu hören noch zu sehen. Der Wald lag totenstill da. Kein Vogel sang darin, nur manchmal raschelte ein Eichhörnchen durch die Zweige oder ein Reh lief scheu vorüber. Da fing ihm wohl das Herz an zu pochen, doch fasste er all seinen Mut zusammen und sang ein frisches, frommes Lied. Da schallen plötzlich helle Töne, wie von vieler Musik aus der Luft, Trommeln und Pfeifen, Hörner und Geigen. Er schaute empor, und da fuhr ein Schiff durch die Luft daher und auf ihn zu, und darin saß eine Menge von Teufeln, die musizierten und sangen und schrien dazwischen:
»Die Zeit und Stunde, die ist aus. Ferdinand, Ferdinand, komm herauf!«
Dabei streckten sie die Klauen nach ihm aus, um ihn zu ergreifen, aber er, nicht faul, schlug ihn mit dem Stabe darauf. Da heulten sie ganz erbärmlich und fuhren weiter, als ob ein Gewitter hinter ihnen drein gewesen wäre. Der Prinz atmete frisch auf. Doch nicht lange, denn da kam ein zweites Schiff gefahren. Darin saßen noch viel ärgere und größere Teufel als die in dem ersten. Sie machten eine so durchdringende Musik, dass er sich fast die Ohren zuhalten musste, und sie schrien:
»Die Zeit und Stunde, die ist aus. Ferdinand, Ferdinand, komm herauf!«
Sie griffen auch mit ihren Klauen und Krallen nach ihm. Er teilte ihnen aber so gründliche Schläge aus, dass sie heulend zurückfuhren, und das Schiff schoss weiter wie ein Pfeil vom Bogen. Jetzt war des Prinzen Mut gewachsen, denn da er die zwei Schiffe voll Teufel bestanden hatte, meinte er, auch das dritte noch bestehen zu können, wenn ja ein solches noch kommen sollte. Nun kam zwar kein Schiff weiter, doch sein Mut litt eine noch härtere Probe. Es fuhr nämlich ein goldener Wagen heran, der mit feurigen Pferden bespannt war. Daraus erscholl eine so sinneverwirrende Musik, dass Ferdinand seiner Besinnung nur schwer Meister blieb. Wie in den Schiffen, so saßen auch in dem Wagen Teufel die Menge. Zuoberst aber der Altteufel, der lehnte sich weit aus dem Wagen heraus und rief mit gräulicher Stimme,
»Die Zeit und Stunde, die ist aus. Ferdinand, Ferdinand, komm herauf!«
Dabei hielt er dem Prinzen das Papier vor, welches der König unterschrieben hatte. Ferdinand nahm aber all seine Kraft zusammen und schlug den Altteufel, als derselbe nach ihm greifen wollte, mit dem Stabe tüchtig auf seine Pfote. Da ließ er die Handschrift fallen und schrie, dass der ganze Wald widerhallte. Die Pferde schnaubten Feuer und der Wagen zischte durch die Luft dahin wie der schnellste Blitz. Nun stand Ferdinand allein im Walde da, aber sein Herz war leicht und fröhlich, und auch der Wald wurde jetzt lebendig. Wie nach einem schweren Gewitter, so kamen die Vöglein aller Orten hervor und sangen und jubilierten. Die Hirsche und Rehe sprangen munter daher, als hätten sie gar keine Scheu vor ihm, und das Bächlein hüpfte frisch über die weißen Kiesel. Der Prinz eilte zu seinem Lehrer zurück, welcher ihn mit banger Spannung erwartete und sich gar sehr freute, ihn wiederzusehen.
»Du bist zu großen und schönen Dingen berufen«, sprach der Priester da, »darum kannst du nicht länger bei mir bleiben und musst nun fort in die Welt.«
Der Prinz erwiderte, »nun ich mit dem Teufel fertig geworden bin, habe ich eine wahre Sehnsucht in mir nach dem Himmelreich. Darum bitte ich euch, dass ihr mir ferner helfet und saget, wie ich dahin gelangen kann.«
»Davon kann ich dir wenig sagen«, sprach der Priester. »Gehe aber im Walde fort, bis du an das große Wasser kommst, welches jenseits desselben liegt. Da wohnt ein Einsiedel, der kann dir mehr davon sagen wie ich.«
Da nahm Ferdinand Abschied von dem Priester und wanderte in den Wald hinein. Er hatte schon manchen Schritt und Tritt getan. Da wurde es eines Tages lichter und immer lichter, der Wald öffnete sich vor ihm, und er kam an ein großes Wasser, dessen Ende er gar nicht absehen konnte. Am Ufer lag ein Häuschen von Holz und Moos mit einem Kreuzchen darauf. Da klopfte er an. Die Tür ging auf, und der Einsiedel mit seinem langen grauen Bart und der braunen Kutte trat heraus. Der Prinz grüßte ihn bescheidentlich und fragte ihn, »Könnt ihr mir sagen, wie ich den Weg zum Himmelreich finde?« Der Einsiedel antwortete,
»Ich kann dir das nicht sagen. Ich wohne schon 300 Jahre hier und sah in all der Zeit keinen Menschen.« »Aber mein Bruder weiß es wohl. Der wohnt 300 Meilen von hier, jenseits des Wassers. Wenn du ihn fragen willst, wird er es dir sagen.«
»Wie soll ich aber über das Wasser kommen?« fragte der Prinz weiter, und der Einsiedel ging mit ihm zum Ufer, wo ein Kahn lag, und er sprach,
»Setze dich hinein, und du wirst den Weg bald gemacht haben.«
Ferdinand dankte dem frommen Manne, setzte sich in den Kahn und sogleich begann die Reise. Der Kahn schoss leicht und schnell über die Wellen daher, als ob 6 Ruderer geruht hätten und der Wind in volle Segel geblasen hätte. Ehe er sich's versah, war der Prinz am anderen Ufer und sprang aus dem Kahn ans Land. Er schritt heiteren Gemütes weiter, bis er abermals in ein großes Wasser kam. Da stand am Ufer wiederum ein Häuschen von Holz und Moos mit einem Kreuzchen drauf, und drin saß der Einsiedel mit weißem Bart und brauner Kutte und las in einem großen Buch. Vor ihm stand ein Totenkopf und sein Wasserkrüglein. Ferdinand grüßte ihn und fragte, »Könnt ihr mir nicht sagen, wie ich den Weg ins Himmelsreich finde?« Der Einsiedel antwortete,
»Ich kann es dir nicht sagen. Ich wohne schon 300 Jahre hier und habe in der Zeit keinen Menschen gesehen. Aber mein Bruder, der jenseits des Wassers wohnt, ist älter und klüger als ich.
Der kann es dir wohl sagen, wenn du ihn fragen willst.
Wie soll ich aber über das Wasser kommen? Frug der Prinz.
Na, dazu will ich dir verhelfen,
sprach der Einsiedel und ging mit ihm zum Ufer, wo ein Kahn lag.
Setze dich nur in diesen Kahn und du wirst bald dort sein.
Ferdinand dankte ihm, stieg in den Kahn und fort ging's wie der Wind. Bald landete der Kahn und er sprang ans Land. In der Ferne sah er schon das Haus des dritten Einsiedels, es war aber viel höher und größer wie das der beiden anderen. Der Prinz trat zu der Tür und klopfte, und da kam der Einsiedel heraus. Ferdinand grüßte ihn bescheidentlich und fragte, »Könnt ihr mir nicht sagen, wie ich den Weg zum Himmelreich finde?« Der Einsiedel sprach,
»Ich wohne bereits seit 300 Jahren hier, aber noch hat mich keiner nach dem Himmelreich gefragt. Ich kann es dir nicht sagen, aber droben, im anderen Stock des Hauses, wohnen allerlei Vögel. Die können es dir jedenfalls sagen.«
Der Prinz dankte dem Einsiedel für seinen Rat, stieg in den oberen Stock, wo die Vögel waren, und frug sie,
»Wisset ihr nicht, wie ich den Weg ins Himmelsreich finde?«
Da schrien alle die Vögel durcheinander,
»Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, aber wir sind nicht alle beisammen. Der Vogel Greif ist ausgeflogen, wenn der wiederkommt, kann er es dir sagen, er ist eben im himmlischen Paradies.«
Es dauerte dem Prinzen gar lange, bis der Vogel Greif kam. Auch war da ein Lärm und Geschrei von den Vögeln, dass er sich die Ohren zuhalten musste. Endlich schrien sie,
»Da kommt er, da kommt er!«
Der Prinz trat ans Fenster und sah, wie von fern her eine große Wolke heranflog. Als sie näher kam, wurde sie immer größer und dabei rauschte es wie ein starker Wind. Das war der Vogel Greif. Er flog auf das Haus zu und ließ sich vor demselben nieder. Ferdinand trat zu ihm und frug,
»Kannst du mir sagen, wie ich in das Himmelreich komme?«
»Sagen kann ich es dir wohl«, sprach der Greif, »aber das Sagen allein hilft dir nichts, denn du kannst weder zu Wasser noch zu Lande hinein. Ich will dir aber helfen und dich hineintragen.«
Ferdinand wollte ihm danken, aber ehe er noch sprechen konnte, fasste der Greif ihn schon mit seinen ungeheuren Klauen und flog mit ihm auf, immer höher und höher, bis er ihn im Himmelreich niedersetzte. Der Prinz schaute sich erfreut um. Er stand in einem herrlichen Garten voll der prächtigsten Blumen und Bäume. In der Mitte erhob sich ein hohes, stolzes Schloss, das leuchtete in der Sonne wie von purem Gold. Vor dem Schlosse lag ein großer, großer Teich, und in dem Teich eine große, furchtbare Schlange. Die hätte manchen anderen in Furcht und Schrecken versetzt. Der Prinz aber hatte längst verlernt, was es heiße, Furcht zu haben. Er ging keck auf den Teich los und betrachtete sie. Da hob sie ihr Haupt aus dem Wasser empor, sah ihn mit klugen Augen an und sprach,
»Ferdinand, ich habe schon lange auf dich gehofft und geharrt, denn du sollst mich erlösen, und kein anderer kann es als du allein.«
Der Prinz fragte, »Wie soll ich dies denn anfangen?« Die Schlange antwortete,
»Du musst 3 Nächte im Schlosse schlafen. Da wird dir allerhand begegnen, aber du darfst dich nichts anfechten lassen, was auch komme. Bestehst du diese Zeit, dann bin ich erlöst und wir sind beide glücklich, du und ich.«
Der Prinz versprach ihr gerne das Beste, denn er dachte, wenn er so viel ausgehalten habe, dann könne er auch noch die 3 Nächte aushalten. Da gab ihm die Schlange noch allerlei Ratschläge, wie er sich zu verhalten habe, dann tauchte sie ihr Haupt nieder unter das Wasser und war verschwunden. Ferdinand ging in dem Garten umher, die wunderbaren Bäume und Blumen zu beschauen und betrat zuletzt auch das Schloss. Da stand ein reich gedeckter Tisch im schönsten Saale, den man mit Augen sehen kann. Er setzte sich hinzu und ließ es sich wohl schmecken. Und je mehr er aß und trank, umso mehr neue und köstlichere Speisen wurden von unsichtbaren Händen herbeigetragen. Gegen Abend legte er sich zu Bette, aber er konnte nicht schlafen, denn er war allzu neugierig, was wohl in der Nacht vorgehen werde. Gegen 12 Uhr fuhr die Türe auf und eine große Gesellschaft von prächtig gekleideten Herren und Frauen kam herein. Viele Diener mit Kerzen gingen ihnen zur Seite und hinterher kam eine zahlreiche Bande von Musikanten, welche lustige Tänze spielten. War das ein Leben! Ferdinand sah ihnen verwundert zu, wie sie tanzten und sprangen, aber er hütete sich wohl, mit ihnen herumzuspringen. Da kamen sie alle nach der Reihe an sein Bett und luden ihn ein, mitzutanzen und sich mit ihnen zu freuen, aber er tat, als höre und sehe nichts und blieb unbeweglich da liegen wie ein Stock. Das dauerte sofort, bis die Glocke 1 schlug. Da verschwand der ganze Spuk. Zugleich ringelte sich die große Schlange herein und sprach:
»Ferdinand, mein Erlöser, eine Nacht hast du ausgehalten, und 2 stehen dir noch bevor. Fürchte dich aber nicht, es geschieht dir nichts, und niemand kann dir am Leben schaden.«
In der 2. Nacht hatte es wiederum kaum 12 geschlagen, als dieselbe Gesellschaft mit Dienern und Musikanten in das Zimmer trat und ihre Tänze begann. Sie kamen an sein Bett und riefen, er solle herauskommen und mit ihnen tanzen. Doch er blieb liegen und hörte nicht auf sie. Da drohten sie ihm, und als er auch da noch liegen blieb, zerrten sie ihn heraus, schlugen ihn und traten ihn mit Füßen. Doch er ließ es sich ruhig gefallen, und das wurde ihm nicht schwer, denn er fühlte nichts davon. Also ging es fort, bis es 1 schlug. Da verschwand die ganze Sippschaft. Die Schlange kam wieder herein und sprach:
»Ferdinand, Erlöser, 2 Nächte hast du glücklich ausgehalten und 1 steht dir noch bevor. Das ist die härteste von allen, fürchte dich aber nicht, es geschieht dir nichts und niemand kann dir am Leben schaden.«
Der Prinz erwartete mutig in der 3. Nacht die 12. Stunde. Als es schlug, erschien auch das gespenstische Volk wieder und begann seine alten Streiche. Zuerst tanzte es allein, dann wollte es ihn verlocken, mitzutanzen. Als er standhaft blieb und sich nicht rührte, da rissen sie ihn aus dem Bette heraus und schlugen ihn, und als auch das nicht helfen wollte, da schnitten sie ihn in Stücke und tanzten darauf im Zimmer herum, bis es 1 schlug. Da verstoben sie wie Rauch. Zugleich öffnete sich aber die Tür und herein kam nicht die Schlange, sondern die allerschönste Königstochter. Die ging im Zimmer umher, las die Stücke zusammen und fügte sie aneinander. Als das letzte Stückchen dabei war, da sprang der Prinz auf und war so frisch und gesund wie vorher und schaute die Königstochter mit erstaunten Augen an. Da sprach sie:
»Ferdinand, mein Erlöser, jetzt hast du dein Werk vollbracht und ich bin auf ewig dein. Wir bleiben nun beisammen und du hast alles, was dein Herz begehrt.«
Da umarmte sie der Prinz und küsste sie, und beide waren froh und glückselig. Sie führte ihn in dem ganzen Schloss umher, und da wimmelte es von Bedienten und Hofherren, überall war ein neues Leben eingekehrt. Nachdem sie ihm das Schloss gezeigt hatte, führte sie ihn auch in den wunderherrlichen Garten, wo jetzt alles noch viel schöner als vorher stand. Nur an einem kleinen Gartenhäuschen ging sie vorüber und schloss es nicht auf. Da frug der Prinz, was in dem Häuschen sei, aber sie sprach:
»Da frage nicht und schließ es auch nie auf, wenn du mich lieb hast, denn wenn du dies tust, ist es dein Unglück.«
Da drang er nicht weiter in sie und versprach ihr, er wolle nie hineinschauen. Eine Zeit lang lebte der Prinz mit der schönen Königstochter in Glück und Freude. Nach und nach aber musste er stets, wenn er in dem Garten war, auf das Gartenhäuschen schauen, und er wurde mit jedem Tag neugieriger zu wissen, was wohl darin sein möge. Er sagte der Königstochter nichts davon, denn er schämte sich, ihr wieder davon anzufangen, nachdem ihr doch das Versprechen gegeben hatte, nicht hineinschauen zu wollen. Wenn er allein im Garten war, ging er um das Häuschen herum, ob er eine Ritze fände, durch die er hineingucken könnte. Aber die Fenster und die Türe waren ganz dicht. Zuletzt aber konnte er seine Neugier nicht mehr bändigen, trat hinzu und schloss kurz und gut die Türe auf. Da sah er tief, tief hinab und unter sich die Welt, auf der Welt aber seines Vaters Schloss. Alsbald überfiel ihn ein schmerzliches Heimweh und er musste immer denken, »Ach, wäre ich doch nur einmal wieder zu Hause, sehe ich meine Eltern doch nur einmal wieder.« Anfangs ließ er sich nichts davon merken, denn er schämte sich, sein Versprechen gebrochen zu haben, aber er wurde von Tag zu Tage stiller und betrübter. Da bat ihn seine Frau eines Morgens, er soll ihr doch sagen, was ihm fehle, und sofort wolle sie es ihm gewähren. »Ich möchte meine lieben Eltern einmal wiedersehen. Ich habe sie so lange nicht gesehen«, sprach er. Da seufzte sie tief auf und sagte, »So hast du dein Versprechen nicht gehalten. Da es nun aber nicht anders sein kann, so fahre hin und besuche sie. Nur merke dir das eine. Wenn du in Not geraten solltest, dann rufe mich bei meinem Namen Katharina Magdalena, so bin ich alsbald bei dir. Hüte dich jedoch, es ohne Not zu tun, denn dann würdest du mein und dein Unglück vollenden und uns beide in bitteres Leiden bringen.« Der Prinz versprach ihr in seiner Freude alles, was sie wollte und wie er bald wieder zurückkehren werde. Dann nahm er Abschied von ihr, setzte sich in einen prächtigen Wagen mit 6 Schimmeln bespannt und fuhr hinab zur Erde und geraden Wegs nach seines Vaters Schloss. Ach, da fand er unterdessen gar vieles verändert. Seine liebe Mutter war gestorben und sein Vater hatte eine andere Frau genommen, welche noch sehr jung und dabei überaus schön war. Der alte König war über alle Maßen glücklich, als er seinen Sohn nach so langer Zeit wiedersah und veranstaltete ein Fest über das andere zur Feier seiner Rückkehr. Als nun alle Gäste bei Tische saßen und die junge Königin gar so schön in ihrem Schmucke glänzte, da sprach der König, »Du bist nun viel in der Welt herumgekommen und hast manche schöne Frau gesehen. Gib aber einmal der Wahrheit die Ehre und sage mir, ob du je ein so schönes Weib gesehen hast, wie meine Gemahlin ist.« Der Prinz sprach, »Deren gibt es wohl wenige, aber ich weiß doch eine, welche noch 1000-mal schöner ist.«
»Das ist nicht möglich«, rief der König, »und das glaubt dir kein Mensch, bevor er sie sieht. Ich möchte aber wissen, wo sie denn zu finden wäre.«
»Das will ich dir sagen«, sprach der Prinz, »es ist meine Frau, und die hat ihresgleichen nicht, und neben ihr kann keine andere aufkommen.«
Ha, das ärgerte den König, und er bestand darauf, es sei unmöglich, und wenn es wahr wäre, dann hätte Ferdinand sie wohl mitgebracht. Also stritten sie und erhitzten sich immer mehr, bis der Prinz rief, »Nun, so muss sie herbei und mag es gehen, wie es will. Katharina Magdalena!« Da trat die wunderschöne Frau herein, und alle verstummten, weil sie so überschön war, dass ihr nichts verglichen werden konnte. Aber sie sah gar blass und traurig aus. Sie kam schweigend an den Tisch und schrieb mit ihren feinen, schneeweißen Fingern darauf. Das gab goldene Buchstaben und lautete also:
»Es ist dir unmöglich, ein paar eiserne Stiefel zu zerreißen, und ebenso unmöglich, wieder ins himmlische Paradies zu reisen.«
und als sie dies geschrieben hatte, seufzte sie tief auf und verschwand. Der Prinz war schon erschrocken, als sie so blass und traurig hereintrat, und seine Schuld lag ihm schon in dem Augenblick schwer auf dem Herzen. Jetzt aber, wo er sah, dass er durch seinen Leichtsinn sein ganzes Glück verscherzt und seine liebe Frau verloren hatte, war er ganz trostlos. Er fasste sich aber bald einen Mut und sprach zu sich selber, »Was ich verbrochen habe, dafür will ich auch Buße tun«, und ging aus dem Saal, ohne einem der Gäste Lebewohl zu sagen. Diese waren alle so sehr von der Erscheinung getroffen, dass ihnen die Lust zum Essen und Trinken ganz vergangen war und einer nach dem anderen sich leise fortschlich. Ferdinand ging aber zu einem Schmied. Der musste ihm ein paar eiserne Stiefel an die Füße schmieden. Damit wanderte er in die weite Welt hinaus. Ja aus, ja ein, zog er also herum, von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, und gönnte sich kaum die allernötigste Ruhe. Da war ihm kein Sommer zu heiß und kein Winter zu kalt, kein Berg zu steil und kein Weg zu schlecht. Er wanderte immer und immer zu, und da war kein Halten an ihm. Als nun einmal, nach einem gar harten und kalten Winter, worin er viel Mühsal ausgestanden hatte, der liebe Gott die große, warme Stube wieder aufschloss, schaute er eines Morgens nach seiner Gewohnheit nach den Stiefeln, ob er sie nicht bald zu Schanden gelaufen habe. Da sah er, dass die Sohlen so dünn waren, dass sie keine 8 Tage mehr halten konnten. Das war die erste frohe Stunde, welche er seit vielen Jahren wieder hatte, und er dankte Gott auf seinen Knien dafür. Sein erster Weg war nach dem Walde zu, an dessen Ende der Einsiedler am großen Wasser wohnte. Er bat ihn, dass sie ihm nur noch einmal den Kahn gebe, der ihn über das große Wasser trüge, und der gute Einsiedel führte ihn zum Ufer und hieß ihn einsteigen. Ebenso schnell wie das erste Mal war am anderen Ufer. Der zweite Einsiedel half ihm dort in den anderen Kahn, also kam er zu dem dritten Einsiedel, welcher ihn zu den Vögeln schickte. Es dauerte nicht lange, da flog der Vogel Greif wieder heran, und Ferdinand bat ihn flehentlich, er möge ihn noch einmal in das Himmelreich tragen. Da fasste der Greif ihn mit seinen starken Klauen und erhob sich in die Luft und flog immer höher und höher, bis er den Prinzen in dem wunderschönen Paradiesgarten niedersetzte. Unterwegs frug Ferdinand, wie es der schönen Prinzessin ergehe. Da sprach der Greif,
»Seitdem du fort warst, ist sie sehr traurig gewesen. Nun aber feiert sie ihre Hochzeit mit ihrem neuen Gemahl.«
Das schnitt dem armen Prinzen durch das Herz, und er bat den Greif, doch nur schnell zu fliegen, bevor die Prinzessin mit ihrem neuen Gemahl in ihre Kammer gehe. Als der Prinz an das Schloss kam, da erscholl ihm herrliche Musik entgegen, und alles war Freude und Lust. Leise schlich er durch das Tor und die Treppen hinan zu der Kammertür seiner lieben Frau. Da zog er seine jetzt ganz zerrissenen Stiefel aus und stellte sie hin. An die Türe schrieb er, »Es ist möglich, ein paar eiserner Stiefel zu zerreißen, und es ist auch möglich, ins himmlische Paradies zu reisen.« Er selber aber stellte sich nebenan in eine dunkle Ecke. Abends, als die Königstochter mit ihrem neuen Gemahl in ihre Kammer eingehen wollte, stieß sie an die eisernen Stiefel. Da erschrak sie freudig, aber noch mehr, als sie das Haupt erhob und auf der Türe las, was der Prinz geschrieben hatte. Sie erkannte daraus, dass ihr geliebter Ferdinand wieder zurückgekehrt sei, hieß ihren neuen Gemahl auf den anderen Abend warten und ging allein in ihre Kammer. Wie war der Prinz so glücklich, als er sie in ihrer ganzen Schönheit wiedersah und nun wusste, dass sie ihn doch lieber habe als ihren neuen Gemahl. Er regte sich aber nicht in seiner Ecke, bis sie in ihrem Zimmer war. Dann ging er und offenbarte sich den Bedienten, befahl ihn jedoch, keinem Menschen etwas von seiner Rückkehr zu sagen. Er wurde nun in seine prächtige Kammer geführt, wo er die Nacht blieb. Er schlief aber nicht vor lauter Freude. Am folgenden Tage wurde auf Befehl der Prinzessin ein herrliches Mahl bereitet und alle Hochzeitsgäste dazu geladen. Als nun die Speisen aufgetragen waren, erhob sich die Prinzessin und sprach: »Ich habe eine eiserne Kiste, worin ich meine Perlen und Edelsteine verschlossen halte. Durch Unvorsichtigkeit verlor ich den Schlüssel dazu. Ich suchte lange vergebens danach. Als ich ihn nicht finden konnte, ließ ich den Schlosser kommen und bestellte einen neuen Schlüssel. Nun habe ich glücklicherweise den alten Schlüssel wiedergefunden und möchte euren Rat hören, welchen der beiden ich nehmen soll. Den alten oder den neuen?«
»Natürlich den alten«, riefen alle Gäste einstimmig.
Da öffnete sich die Türe und der Prinz trat in den Saal und alle Gäste eilten ihm entgegen, ihn willkommen zu heißen, nur der neue Bräutigam nicht. Der schlich sich leise fort und niemand hörte noch sah jemals wieder etwas von ihm. Zuerst vor allen aber flog die Prinzessin ihrem geliebten Gemahl an die Brust und ein glücklicheres Paar mag wohl nie gewesen sein, als diese beiden es waren. Ein Sommermärchen. Als ich noch ein kleiner Knabe war, ging ich gern hinaus in die Waldlichtung, wo die hohen einzelnen Buchen stehen. Denn dort wusste ich die Stellen, wo die herrlichsten Erdbeeren im Grase wuchsen. Später kamen dann die Himbeeren, deren Sträucher wie kleine Wäldchen beieinander standen und rot von Früchten schimmerten. Und noch weiterhin wurden im feuchten Grunde die Brombeeren reif, so dass die grünen Rankenhügel wie mit blau-schwarzen Perlen übersät erschienen. Wenn ich jetzt an diesen lustigen Ort zurückdenke, so ist mir immer, als hätten nirgendwo die kleinen Vögel schöner gesungen als dort. Das aber weiß ich gewiss, nirgendwo gab es so prächtige Schmetterlinge, so seltsame Käfer und so viele wilde Rosen, die mit dem apfelähnlichen Duft ihrer Laubblätter die Luft erfüllten. Eines Tages im Sommer lag ich dort auf dem Rücken im Grase und schaute in die hohe grüne Krone einer Buche. Rings um mich war lauter Sommermusik. Die Hummeln brummten emsig um die weißblühende Taubnessel. Mit feinerem Tone summten unzählige Bienen im duftigen Kraut und überall wetzten und schwirrten unermüdlich die kleinen Grashüpfer. Die warme Luft und der einförmige Sommergesang machten mich schläfrig, und eben wollten mir die Augen zufallen, als ein Schmetterling über mich hinschwankte, desgleichen ich hier noch nie gesehen hatte. Ein großer, weißer Sommerfalter mit roten Augen auf den Flügeln. Er glich dem Apollo in der Sammlung meines Onkels. Allein dieser Schmetterling kam ja in unserem Flachlande gar nicht vor. Als ich mich aufrichtete, um ihm nachzusehen, war er verschwunden und zeigte sich nicht wieder. Aber etwas anderes bemerkten meine erstaunten Blicke. Wo waren plötzlich all die anderen Schmetterlinge hergekommen? Ein seltsames Leuchten war über dem Grase, dass es wie grünes Gold schimmerte und die Blumen wie Edelsteine flammten. Darüber lebte und webte die Luft von unzähligen Sommerfaltern, als hätte sie diese Waldlichtung zu einer großen Zusammenkunft auserlesen. Da waren Schillerfalter und Schwalbenschwänze, Segler, Distelfalter und Eisvögel in buntem Gewimmel, des niederen Volkes der Pfauenaugen, Füchse und Weißlinge gar nicht zu gedenken. Ja, die kleinen Feuervögel und Bläulinge schwebten in förmlichen Wolken um den blühenden Thymian. »Wenn jetzt der Onkel hier wäre«, dachte ich. Ich wollte aufstehen, um ihn zu holen, allein als ich dabei den Stängel einer Glockenblume zufällig berührte, hörte ich ganz deutlich ein silberhelles Klingeln. Es war wie ein Signal, denn sofort antwortete die nächste, und bald lief ein liebliches Läuten, das mit jedem Windhauch anschwoll oder sich verlor, über das ganze Feld. Mir ward ganz wunderlich zumute.
»Du, was hat das zu bedeuten?« fragte ich einen großen, glänzenden Käfer, der behaglich auf einem grünen Blatte saß und sich sonnte.
Dieser antwortete nicht, sondern hob und senkte plötzlich seine Flügel und fing an, heftig zu zählen.
»Dumm, dumm, dumm, Dummkopf«, brummte er und flog dann davon.
Über mir in der großen Buche raschelte es. Drei Eichhörnchen spielten dort. Als sie bemerkten, dass ich aufblickte, schauten sie nebeneinander von einem Ast auf mich hernieder, und mir war, als kicherten sie fein und höhnisch. Auf einmal ging ein sanftes Wehen und ein Duft von wilden Rosen über das Feld, und fern aus dem Walde schallte es wie die verhallenen Töne einer großen Kirchenglocke. Rosenrote Nebel zogen an meinen Augen vorüber. Ich sah, wie durch einen verschwommenen Dämmer das unendliche Schmetterlingsgeflatter um mich her und die blütenbestreute Grasflur, die im Windhauch Wellen schlug, wie ein grünes Meer mit bunten Schaumkämmen. Die Sinne schwindelten mir, ich schloss die Augen, sank in das Gras zurück und lag ganz still da. Plötzlich fühlte ich, dass ein leichter Schatten über mein Gesicht fiel und eine glockenhelle Stimme sprach,
»Ei, ei, wie wunderlich ist das! Und schläft hier bei der Sonnenglühen, wenn rings die wilden Rosen blühen!«
Ich schlug die Augen auf und schaute in ein rosiges Mädchenantlitz, das sich über mich gebeugt hatte, so dass das goldglänzende Haar, das zu beiden Seiten herabfiel, fast mein Gesicht berührte. Das Mädchen richtete sich auf, warf die Haare in den Nacken und lachte.
»Oh, was für ein dummes Gesicht kannst du machen«, sagte sie.
Ich stand ganz verwirrt auf und starrte das zierliche Persönchen unverwandt an.
»Komm, tanz mit mir«, sagte sie und ergriff meine Hand.
Ich stolperte recht unbeholfen neben ihr her, denn nun sah ich es wohl, sie hatte Schmetterlingsflügel an den Schultern und ihre rosigen Füßchen berührten kaum die Spitzen der Gräser, so leicht schwebte sie dahin. Sie ließ mich los und lachte wieder.
»Oh Menschenkind, was hast du nur für Trampelfüße«, rief sie.
Dann schwebte sie auf einen moosigen Stein in der Nähe, klatschte dreimal in die Hände und rief,
»Frau Eidex, Frau Eidex!«
Zwischen den Steinen kam eine große grüne Eidechse hervorgelaufen, hob den Kopf auf possierliche Weise und sah das Kind mit den klugen goldenen Augen an.
»Wir müssen schnell ein paar schöne neue Flügel haben«, rief das Mädchen, »lauf schnell, du alte Eidechse!«
Diese verschwand eilfertig und kam bald mit großen, bunten Schmetterlingsflügeln zurück, die mir angeheftet wurden. Nun kam ich mir so leicht vor wie ein Flöckchen Wolle, und die Spitzen des Grases bewegten sich kaum unter meinen Füßen, als ich jetzt wieder Hand in Hand mit dem kleinen Mädchen weiterschwebte.
»Kennst du mich?«, fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf.
»Ich heiße Wieglinde«, sagte sie. »Ich bin die Schmetterlingskönigin. Siehst du mein Diadem?«
Ich hatte es schon bemerkt. In ihrem goldsonnigen Haar saß ein Kranz von Schillerfaltern, die fortwährend die Flügel auf- und zuklappten, so dass sie in der Sonne wie lauter Edelsteine schimmerten. Dann streckte sie den Zeigefinger aus, und aus dem Schwarm der Schmetterlinge setzte sich ein Segelfalter auf ihre Hand. Sie flüsterte ihm etwas zu. Dann erhob er sich in die Luft und schoss in reißendem Taumelflug davon.
»Du sollst meinen königlichen Palast sehen«, sagte sie dann. »Er ist nicht weit von hier.«
Sie schlang den Arm um meinen Leib, und nun erhoben wir uns in die Luft und schwebten hoch empor, immer umflattert von den zahllosen Schwärmen der Schmetterlinge. Über die besonnten Wipfel des Buchenwaldes, der zu unseren Füßen rauschte und wogte wie ein glänzendes grünes Meer, ging es dahin. Ringsum lag die Welt in goldenem Schimmer und bläulichem Duft, und bald tauchte vor uns ein mächtiger See auf, an dessen grünen Ufern wir uns niederließen. Eine kleine Landzung erstreckte sich in den See hinaus, von Blumen bedeckt und überrankt von Geißblatt, das ganz mit mächtigen Trauben seiner Röhrenblüten besät war. Wir setzten uns dorthin in das weiche Laubwerk, und nun geschah ein wunderliches Ding. Denn als Wieglinde in die Hände klatschte, löste sich die Spitze der kleinen Halbinsel sanft vom Lande ab und schwamm mit uns in den See hinaus.
»Siehst du, wie meine Pfädchen ziehen?«
fragte mich Wieglinde, und nun bemerkte ich erst, dass sich hunderte von Schmetterlingen mit Spinnenfäden vor das Inselchen gespannt hatten und es davonzogen. Als wir nun so zurückgelehnt in den weichen Blumenkissen saßen, die Füße in den weichen Teppich von blühenden Thymian gestellt, der den Boden dicht bedeckte, geriet ich in Verwunderung über diese riesigen Blüten des Geißblattes, die gleich Büscheln von goldenen Champagnergläsern beieinander standen. Wieglinde bemerkte das.
»Willst du Schmetterlingswein trinken?«
rief sie. Damit pflückte sie eine von den Röhrenblüten und reichte sie mir dar. Sie selbst setzte eine andere wie einen Becher an den Mund und trank sie leer. Welch ein süßes Feuer rieselte mir durch die Adern, als ich das Gleiche tat. Mir war, als tränke ich flüssigen Sonnenschein. Es verbreitete sich eine Klarheit um mich, als wenn die Welt in goldenem Lichte stände, und meine Ohren wurden scharf, dass ich allerlei Dinge vernahm, die mir vorher verborgen geblieben waren. Ich hörte den leisen Gesang der kleinen Wellen, die plätschernd zu beiden Seiten des Inselchens auseinanderwichen. Ich vernahm aus dem Gewimmel der Schmetterlinge ein zartes, wisperndes Klingen, und mir war selbst das sanfte Wehen des Windes wie eine liebliche Musik im Ohre. »Geschwinde, geschwinde, wie Gewelle sanft dahin! Wie Glinde, unsere holdene Königin! Über blanke Silberwogen, Silberwogen kommt der Sommerwind geflogen, mit den Lüften, süß von Düften, für die holde Königin. Geschwinde, geschwinde, wiege Welle sanft dahin, wie Glinde, unsere holdene Königin.« So sang es und klang es, und ich saß und lauschte, und um uns her wirrte und schwirrte es von Schmetterlingen, deren immer mehr wurden, je weiter wir fuhren, so dass es zuletzt fast anzusehen waren, als fühlen wir in einer Wolke von buntem Rauch dahin. Deshalb hatte ich auch so wenig auf unsere Fahrt geachtet, dass ich schier verwundert war, als das Blumenschiff auf einmal sanft in eine kleine Bucht hineinglitt und eine wunderbare Insel vor mir lag, die ganz mit farbig blühenden Sträuchern und Bäumen bedeckt war. Aber noch größere Farbenpracht trugen die hunderte von kleinen Personen zur Schau, die auf dem weißen Sande des Ufers auf uns zu warten schienen. Man hätte sie für Schmetterlinge in Menschengestalt oder für wandelnde Blumen halten mögen, so herrlich waren sie gekleidet. Als sie das Schifflein erblickten, erhoben sie mit ihren feinen Stimmen ein herzhaftes Jubelgeschrei und sprangen an dem Ufer umher und gebärdeten sich schier wie toll vor Freude. Viele von ihnen waren mit bunten Schmetterlingsflügeln versehen, und diese erhoben sich in die Lüfte und flogen uns entgegen.
»Das sind meine lustigen, getreuen Untertanen«, sagte Wieglinde, »und dies ist mein Königreich.«
Als wir das Ufer erreicht hatten, fasste Wieglinde meine Hand. Die ganze Schar setzte sich alsbald in Bewegung und zog mit uns durch einen hochstämmigen Buchenwald, dessen weicher Laubboden mit tausenden von blühenden Anemonen und Maiglöckchen bedeckt war. Die Blumen schienen an diesem seligen Orte keine Zeit zu können und alle gleichzeitig zu blühen. Hat man wohl jemals einen lustigeren Zug gesehen? Die einen schweiften, sich haschend und jagend, den Boden kaum mit den Fußspitzen berührend dahin, die anderen hoben sich bis zu den Wipfeln empor und schwangen sich um die Buchenstämme, tauchten hier in den dunklen Schatten des Waldes ein und leuchteten dort, von einem Sonnenstreifen getroffen, mit feurigen Farben wieder hervor. So gelangten wir bald an einen freien Platz, der mit unendlich vielen Blumen bedeckt war. In seiner Mitte erhob sich ein prächtiges Schloss mit Bogen, Kuppeln und Türmen, aber alles war aus Rosen und abertausend Rosen zusammengewachsen. Zum Walde, durch die Luft, liefen von allen Seiten, von den Türmen und Altanen aus, farbige Blumenketten, die sich im leisen Wind schwankend wiegten. Als wir in das Schloss eingezogen waren, gelangten wir in einen riesigen Kuppelsaal, dessen Decke mit einem leichten Geranke aus blühenden Rosenzweigen überwölbt war, durch das das Blau des Himmels freundlich hereinschien und die Sonne reichliche Lichter sendete. Der größte Teil des Saales war durch einen kristallklaren Teich eingenommen, den riesige Blüten und Blätter weißleuchtender Wasserrosen dicht bedeckten. Und in der Wand gegenüber dem Haupteingange wölbte sich in der Höhe eine Laube, in der ein Thronsessel stand. Statt einer Treppe führten strahlenförmig eine Menge Blumenketten empor, alles aus Rosen und immer wieder aus Rosen. Als wir näher kamen, sah ich auch, dass Sitz und Lehne des Thrones aus Rosensträuchern zusammengewachsen waren, deren Purpurblüten so dicht beieinander standen, dass dadurch die weichsten Kissen der Welt gebildet wurden. Auf diesem köstlichen Sessel musste ich neben Wieglinde Platz nehmen. Die andere lustige Gesellschaft hatte sich auf dem Veilchenteppich, der den Rand des Teiches umgab, gelagert. Und nun schwatzten sie miteinander, in munterer Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Zuerst klatschte Wieglinde dreimal in die Hände. Auf dieses Zeichen setzten sich zwei sonderbare Herolde, die zu beiden Seiten des Thrones standen, lange goldene Trompetenblumen an den Mund und bliesen einen langen, summenden Ton in die Luft hinaus, und seltsam klang es, als sie aufhörten, dass von ferne gleich einem Echo derselbe Ton zurückkam. Darauf blieb anfangs alles still. Nur ein leises Klingen und Wispern ging draußen über die mit Blumen bedeckte Wiese. Zuvörderst kamen dann einige seltsame Männlein zu dem Haupttor hereinspaziert. Wahrhaftig, hätte es sich nicht alsbald herausgestellt, dass es Musikanten waren, man hätte sie für große Käfer und Heuschrecken halten mögen. Sie setzten sich unter ein riesiges Farnkraut am Rande des Teiches und begannen in den sonderbarsten Manieren ihre Instrumente zu stimmen. Sie strichen ihre dünnen Arme und Beine zusammen und brachten verwunderliche Töne damit hervor. Ein ganz dickes Persönchen trommelte sich auf den Bauch in dumpfen Paukenschlägen, und andere verstanden auf Blumenblättern und Grashalm gar sonderlich zu blasen. Unterdessen ich diese spaßhafte Gesellschaft beobachtet hatte, war mir ganz entgangen, was sich außerhalb des Schlosses ereignete. Und mit Verwunderung bemerkte ich nun, als ich die Augen wieder aufschlug und durch die großen Fenster blickte, dass sämtliche Blumenketten, die vom Walde auf das Schloss zuführten, mit Reihen von bunten und zierlichen Personen bedeckt waren, die eilfertig näher kamen und sich gar artig gegen den dunkelblauen Sommerhimmel abhoben. Und kaum hatte ich dies bemerkt, so strömten sie auch schon herein durch Tür und Tor und Fenster, ja, selbst durch die Lücken des leichten Rosengewölbes sanken sie hernieder und füllten den Raum wie durch einen Zauber. Nun klatschte Wieglinde zum zweiten Mal in die Hände, die Trompeter bliesen, und in großer Geschwindigkeit hatte sich das ganze flüchtige Volk um den Rand des Teiches versammelt. Nochmals klatschte Wieglinde und wiederum bliesen die Herolde und auf dies letzte Zeichen begannen die Musikanten eine so lustige Musik zu machen, dass es mir selbst durch alle Glieder fuhr und meine Füße unwillkürlich den Takt dazu schlugen. Kaum erschallten die ersten Töne, als auch schon der ganze blätterbedeckte Wasserspiegel des Teiches in buntem Gewimmel mit tanzenden Personen erfüllt war, die in allerlei künstlichen Verschlingungen und Windungen einen anmutigen Reigen aufführten und dazu in abwechselnden Chören gar lieblich sang. Der Reigen ward wilder und rauschender. Und plötzlich löste sich eines der Paare ab, tanzte zu uns den luftigen Pfad hinauf, drehte sich an dem Thronsessel vorüber und wirbelte an der anderen Seite hinab, wo es wieder in der Menge verschwand. So kamen mehr und immer mehr Paare, das Rauschen der leichten Gewänder umflatterte uns, und seltsam war es, dass jedes Mal ein anderer Blumenduft von ihnen ausging. Plötzlich wehte es mich an wie ein Hauch von wilden Rosen, und in dem Arm eines stolzen Kavaliers, dessen Gewandung ganz mit leuchtenden Pfauenaugen bedeckt war, kam ein hellrosenfarbgekleidetes Mädchen daher. Die goldenen Locken umflatterten das erhitzte Gesichtchen, und die brennenden Augen hielt sie bei jeder Wendung auf mich gerichtet.
»Ich bin die Flatterrose. Morgen bin ich verblüht«, rief sie mir lachend zu und tanzte vorüber.
Von der Haube, die ihren Kopf wie einen Blumenkelch umgab, löste sich ein rosenfarbiges Blatt und senkte sich flatternd auf das Gewässer des Teiches. Wieglinde erfasste jetzt meine Hand. Wir verließen die tanzende und lachende Menge und wandelten über einen der luftigen Fußsteige dem Walde zu. Wir schwebten über die glänzenden Wipfel hin, die von dem Scheine der untergehenden Sonne golden überstrahlt waren, und ließen uns am Ufer des Sees nieder. Ich sah dort das Blumenschiff halten, das auf uns zu warten schien.
»Deine Zeit ist um«, sagte Wieglinde, »ich will dir das Geleit geben. Vergiss nicht, was du erlebt hast, nur wenigen ist es vergönnt.«
»Nimmer kann ich das vergessen«, sagte ich. »Ach, könnte ich doch immer mit euch ein so herrliches Leben führen!«
Sie schüttelte den Kopf.
»Du hast nur die helle Seite unseres Lebens gesehen und kennst die Schatten nicht. Kurz nur ist der Sommer und die schönen Tage sind selten. Wenn die Stürme brausen und der Regen rauscht, sitzen wir frierend und traurig in unseren Verstecken und die Tage sind bitter. Denn unser Leben ist der Sonnenschein, unser Element die warme Sommerluft, und die Blumen sind unsere Gespielen. Wir sind die Kinder des Tages, aber es gibt noch andere unseres Geschlechts, finstere Wüstegesellen. Sie fliehen das Licht, die Dämmerung und die Nacht nur locken sie hervor aus ihren heimlichen Schlupfwinkeln. Haben sie dann die Finsternis durchtobt in wilden Schwärmen, so flattern sie taumelnd und matt am Morgen wieder in ihre Verstecke. Der ärgste dieser wüsten Gesellen, der König dieses unheimlichen Volkes, verfolgt mich und hat schon tausendmal versucht, mich in sein finsteres Reich zu ziehen und mich bestürmt mit schmeichlerischen und glatten Reden. Ja, kürzlich hat er sogar gedroht. »Horch«, rief sie plötzlich, »hörst du nichts?«
Durch die Stille nahm man ganz gedämpft von Ferne, vom Blumenschlosse her zuweilen einen dumpfen Paukenschlag, ein abgerissenes Gelächter und dann ein stärkeres Aufschwirren der Musik. Sonst nichts. Und doch, was war das für ein Summen, ein unheimlich tiefer, schnurrender Ton, der allmählich näher kam und sich verstärkte?
»Das ist er, der Fürchterliche«, rief Wieglinde in heller Angst. »Schütze mich, Heinrich!«
Und plötzlich, ehe ich mich dessen versah, schwang sich der Unhold hinter den Büschen hervor. Schwarz, blau und gelb war seine Kleidung, und auf seiner Stirn trug er als Abzeichen einen hässlichen Totenkopf.
Mit funkelnden Augen blickte er mich höhnisch an und stürzte ohne weiteres auf Wieglinde, sie mit seinen mageren, haarigen Armen umschlingt.
»Heißer, mein Schätzchen«, keuchte er dabei, »jetzt bist du mein, jetzt lasse ich dich nicht wieder.«
Wieglinde rief, »Heinrich, Heinrich, rette mich!« Ich stürzte mich bebend vor Zorn auf das Scheusal. Schon hatte ich die Hand an seiner wolligen Kehle und würgte es, schon fühlte ich, wie es seine Klauen zur Abwehr schmerzhaft in meine Arme schlug, als plötzlich ein langer, blitzender Gegenstand, ich wusste nicht woher, den Räuber von hinten durchbohrte, so dass er ächzend mit grimmig verzerrtem Gesicht zusammenbrach. Ein blauer Nebel senkte sich vor meine Augen. Alles verschwamm und verlief ineinander. Ich sah nur noch Wieglinde, wie in einem weißen Lichtschein davonschweben. Dann war alles dunkel. Als ich die Augen öffnete, lag ich im Grase unter der hohen Buche. Die Abenddämmerung war schon hereingebrochen, und vor mir stand mein Onkel, der Naturforscher, einen mächtigen Totenkopfschwärmer an seine Nadel spießend. Er sah ernst auf mich herab, schüttelte den Kopf und sagte, »Schlafmütze!« Dann wandte er sich von mir und ging mit langen Schritten durch das hohe Gras dem Dorfe zu. Ich richtete mich auf, noch ganz betäubt, und blickte verwirrt umher. Über mir sang ein einsames Rotkehlchen müde sein Abendlied. Ein prachtvoller weißer Schmetterling schwebte in einiger Entfernung über das Feld und verlor sich im dämmernden Walde.